Hallo und herzlich willkommen zur Folge 23 des Industrial IoT Use Case Podcast. Ich bin eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit und heute erwartet euch die bislang größte Podcast-Runde, die ich glaube ich bislang hatte, rund um die Mehrwerte des Energiemanagements aus der Praxis vorgestellt. Und zwar heute mit der Firma Magna. Heute ist stellvertretend Markus Binder als globaler Energiemanager und ehemaliger Leiter der Instandhaltung von Energieversorgungsinfrastruktur vertreten und der Firma Vodafone mit Philipp Sieber, dem Fachmann für industrielles IoT und Rüdiger Scholz, dem Experten rund um die Themen mobile, private Netze und 5G. Vielleicht kurz zur Agenda und zur Einordnung. Wir sprechen heute über zwei Use Cases. Einen kurz erläuterten Use Case vorweggestellt um das Thema der privaten Netze und 5G anhand von einem konkreten Beispiel zu verstehen. Da geht es um das Werk von EGO, der Automobilfertigung dieses Elektrokleinwagens. Und dann geht es eigentlich um den Haupt-Use-Case, das Projekt, welches Vodafone hier mit Magna als weltweit führender Automobilzulieferer umgesetzt hat. Es geht hierbei um unglaublich große Einsparungen, die wir später beziffern werden, die Magna hier durch Daten aus Energiezählern im Feld, dem intelligenten Hinterfragen von Lastgängen, der Transparenz von sogenannten Heatmaps und von Daten von Energieversorgern erzielt hat. Und zum Ende gibt Markus wertvolle Tipps aus seiner Erfahrung mit und Rüdiger einen Ausblick in das Thema 5G. Ich zitiere ihn hier einfach schon mal. Er sagt nämlich, 5G findet bereits heute statt. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und damit starte ich einfach mal direkt in die Folge und wünsche viel Spaß mit Markus Binder von der Firma Magna und Rüdiger Scholz und Philipp Sieber von der Firma Vodafone. Hallo Markus, Rüdiger und Philipp. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Industrial IoT Use Case Podcast. Große Runde heute. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mit so vielen zusammen im Termin bin. Wir kriegen das hin. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Ja, mal ganz offen gefragt, wie geht's euch? Was gibt's Neues? Ich schaue mal in deine Richtung, Philipp.
Ja, sehr gut. Zunächst erstmal vielen Dank, Madeleine, für die Teilnahme am Podcast. Sowohl privat als auch beruflich besonders gut. Beruflich halt insofern, dass wir unsere Kunden glücklich machen konnten mit unseren Internet- und M2M-Lösungen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Philipp Sieber, IoT Key Account Manager im Bereich Internet of Things. Und von dort aus betreue ich die Zulieferindustrie mit Connectivity und End-to-End-Solutions. Schwerpunktmäßig die Themen der digitalen Fabrik.
Yes, perfekt. Vielen Dank, Philipp. Jetzt hast du ja die Vorstellungsrunde schon eröffnet. Dann würde ich mal direkt an Markus von der Firma Magna weitergeben. Markus, magst du ein, zwei Punkte zu dir und deinem Background sagen und vielleicht schon mal kurz anreißen, was die Firma Magna genau macht?
Ja, gerne. Hallo Madeleine. Also, Name Markus Binder. Bin bei der Magna zuständig als Energiemanager für Europa, für 100 Produktionsstandorte, über 100 Produktionsstandort in 15 Ländern. Kurz ein paar Worte zu Magna. Wer ist Magna? Magna ist ein weltweiter Automobilzulieferer mit 346 Produktionsstandorten derzeit, über 93 Produktentwicklungs- und Engineering- und Vertriebszentren und das in über 27 Ländern mit 152.000 Mitarbeitern. Und was bietet Magna? Magna bietet modulare Lösungen für jedes System am Fahrzeug und jedes Teil sowie komplette Fahrzeugmontage und Entwicklung.
Perfekt, vielen Dank. Dann fehlt eigentlich noch Rüdiger in der Runde. Ich schaue mal virtuell in deine Richtung. Magst du auch mal ein paar Punkte zu dir und deiner Rolle bei Vodafone sagen?
Ja, vielen Dank, Madeleine. Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Mein Name ist Rüdiger Scholz. Ich arbeite in der gleichen Abteilung wie der Philipp Sieber. Bin verantwortlich als Business Developing Manager für Mobile Private Networks oder Campusnetze und unterstütze in dieser Funktion zum Beispiel den Markus als Kunde und natürlich den Philipp als meinen Kollegen im Vertrieb für alle Belange zu Mobile Private Networks, 5G, Campusnetze etc.
Yes, vielen Dank, Rüdiger. Auf das Thema private Netze gehen wir auch gleich noch drauf ein. Ganz zu Beginn, Philipp, ich schaue nochmal in deine Richtung virtuell. Wie seid ihr denn bei Vodafone in Richtung IoT genau unterwegs? Kannst du da mal drauf eingehen, einfach um das einzuordnen? Ich meine, man kennt euch ja am Markt als Marke für das Thema Mobilfunk, aber wie funktioniert das in dem IoT-Sektor genau?
Sehr gerne. Dazu mal so ein paar Zahlen zu dem Vodafone-Konzern. Also es ist so, dass die Vodafone heute über 300 Millionen Mobilfunkkunden hat, 27 Millionen Festnetzkunden und 22 Millionen TV-Kunden. Das ist eine gestandene Größe und einfach auch führend im Markt. Und die spannende Frage ist halt auch, du hast ja schon gesagt, was macht der IoT-Bereich? Und das ist halt ein spezieller Bereich bei uns, der sich den wichtigen Themen des M2Ms widmet, steht für Machine to Machine Communication, also wie vernetzen wir intelligente Devices, die dann dementsprechend die Daten in das Backend bringen. Und das ist halt ein entscheidender Faktor, den wir heute gerne hier näher erläutern wollen, am Beispiel einer Smart Factory.
Ja, du hast es auch gerade schon gesagt, also Machine-to-Machine-Kommunikation, wie genau vernetze ich denn die Devices, die ich im Feld habe? Da haben wir auch heute Magna als Beispiel mitgebracht. Da gehen wir auch im nächsten Schritt mal drauf ein, wie sowas in der Praxis funktioniert, also mit Funktechnologie. Kurz vorab würde ich gerne noch ein bisschen mehr, Rüdiger, von dir lernen, auch ein Stück weit zum Thema private Netze. Ich meine, wir kennen ja WLAN-Lösungen irgendwo in der Factory. Was ist jetzt genau der Vorteil mit privaten Netzen? Kannst du da mal drauf eingehen, wie funktioniert sowas und was ist überhaupt die Relevanz des Themas auch in Richtung ja, das Internet der Dinge, wo wir jetzt ja heute drüber sprechen?
In der Vergangenheit und auch noch in der Gegenwart sind alle Mobilfunknetze, egal von wem, immer für alle gedacht, sprich alle teilen sich die Ressource, die hier nun mal zur Verfügung steht. Mhm. Die ist begrenzt, wie alles im Leben. Ein klassisches Beispiel kann man sich vorstellen, den Münchner Marienplatz, ganz viele Touristen, alle filmen, alle schießen Videos, Bilder, machen Videos, wollen das wegschicken und es dauert, weil eben die Kapazität begrenzt ist. Ja. Mit den Campusnetzen, die jetzt hier ganz neu entwickelt werden und auch aufgebaut werden, beispielsweise für einen Kunden wie die Magna, das ist ein prädestinierter Kunde für uns, werden dedizierte Lösungen aufgebaut, sprich man baut ein eigenes Mobilfunknetz bei unseren Kunden auf, um hier Lösungen zu schaffen, die es heute in dem Sinne noch nicht gibt, die auch mit beispielsweise mit einem Wi-Fi-Netz nicht möglich sind. Zum Thema Latenz, Laufzeiten, wie schnell können Daten übertragen werden, wie nah bin ich an der Realität und habe keine Verzögerung. Wie binde ich die ganzen unterschiedlichen Mobilfunkstandards, die es heute schon gibt, ein 2G, 3G, 4G, Narrowband, Cat-M, um mal ein paar so Schlagworte zu nennen. Und vor allem, wie schaffe ich auch den Übergang von einem Mobilfunk, von einem privaten Campusnetz in das öffentliche Netz, weil irgendwann bewegt sich mal ein Asset, ein fertiges Produkt, ein Auto beispielsweise, bewegt sich raus. Wie schaffe ich da den Übergang in das öffentliche Mobilfunknetz?
Okay, das heißt, kurze Frage zwischendurch, Campusnetze, da sprecht ihr von privaten Netzen, also ist sozusagen ein Begriff für dieses Thema, richtig?
Korrekt.
Okay, perfekt. Korrekt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt nochmal mir die privaten Netze genauer vorstelle, kannst du nochmal im Detail darauf eingehen, was jetzt genau die Vorteile von dieser Lösung sind? Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen?
Also der ganz große Unterschied ist natürlich die Sicherheit. Ein Mobilfunknetz hat einen essentiellen Vorteil zu allen anderen nicht lizenzierten Lösungen, Wi-Fi, WLAN, Bluetooth etc. In jedem Mobilfunknetz gibt es die SIM-Karte. Die SIM-Karte ist der elementare Schlüssel des Gerätes, des Devices, des Smartphones, was auch immer es ist, in das Netz. Ohne dem komme ich nicht rein. Ein Wi-Fi-Nutzer beispielsweise stört immer, egal ob er reinkommt ins Netz oder nicht, aber er ist als Störer, das ist im Mobilfunknetz nicht möglich. Ohne den Schlüssel SIM-Karte komme ich gar nicht rein. Dann ist natürlich auch ein Mobilfunknetz eben aus regulatorischen Auflagen viel, viel stärker geschützt für die Daten, was ja in der Produktion essentiell ist. Zum einen will ich ja, dass meine Produktion optimal läuft und ich will natürlich auch nicht, dass meine Daten irgendwo im Internet vagabundieren. Sprich, man schafft hier eine Lösung, die dediziert beim Endkunden ist, ohne dass sie, wie gesagt, durchs Internet vagabundieren oder eben nicht den Schutz erfahren, den sie nun mal brauchen. Das ist natürlich das Thema Sicherheit. Weitere Themen sind, was ein Wi-Fi-Netz auch nicht kann. Ein Mobilfunknetz, gerade in dem Umfeld, in der fünften Mobilfunkgeneration, hat der Regulierer ganz klar gesagt, ich muss die Möglichkeiten schaffen, den Quality of Service dediziert den Anwendungen zuordnen zu können. Machen wir das Beispiel im Public-Netz des autonomen Fahrens. Okay. Natürlich ein Auto, das autonom fährt, braucht eine höhere Zuverlässigkeit, als beispielsweise irgendein Kind oder ein Jugendlicher, der hier gerade ein Snapchat oder Instagram-Bildchen oder sonst was hochlädt. Da ist es unkritisch, wenn das mal eine Minute dauert. Bei einem selbstfahrenden Auto könnte das fatal sein.
Ja, vollkommen. Für mich wäre wie immer so ein bisschen interessant, auch aus der Praxis mal zu erfahren, wie sowas funktioniert. Hast du da mal ein Beispiel Use Case aus eurem Umfeld, wo ihr so ein privates Netz umgesetzt und angewendet habt, einfach um mal zu verstehen, wie sowas genau funktioniert?
Da habe ich ein hervorragendes Beispiel, und zwar haben wir vor, ja, es ist jetzt 1,5 Jahre bald her, haben wir bei Ego, ein Elektroautohersteller, eine komplett neue Fertigungsstätte ausgerüstet. Man muss sich das so vorstellen, das war eine Halle mit deutlich über 10.000 Quadratmeter, 2 Fußballplätze ungefähr groß. Und die Herausforderung war, wir brauchen ein nicht leitungsgebundenes, nicht leitungsgebundenen Connectivity Layer für all unsere Anwendungen, vom Connected Worker für Augmented Reality Lösungen, für das Tablet, die Anbindung natürlich von den ganzen Produktionsmitteln, vom Drehmomentschlüssel über eine Schweißstation, über die Lackierung, über einen Roboter, der die Scheiben einklebt als Beispiel, hin zu sicherheitsrelevanten Themen, Push-to-Talk-Lösungen beispielsweise für den Arbeiter in gefährlichen Umgebungen in der Fertigung und natürlich immer ein wichtiges Thema der Videoüberwachung. Und da Ego Autos herstellt, natürlich auch gleichzeitig die Möglichkeit, dass das fertige Produkt, wenn es das Werk verlässt, sofort im öffentlichen, also im Public-Netz von Vodafone ist und hier keine weitere Hürde mit einem Gerät oder eine neue Provisionierung oder was auch immer vorgenommen werden muss.
Ja, interessant. Okay. Ja, wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, dass es in dem Umfang solche Anforderungen gibt. Ich würde jetzt mal so langsam den Schwenk in Richtung Magna nehmen. Markus, ich schaue in deine Richtung. Würde jetzt ganz gerne mal über euren Use Case mehr erfahren. Ich meine, ihr hattet ja auch die Herausforderungen. Jetzt sprechen wir hier auch über kabellose Lösungen. Wie war eure Herausforderung im Bereich Energiemanagement? Jetzt mal auf den Shopfloor in eure Richtung geschwenkt. Wie seid ihr da gestartet?
Ja, gerne. Was waren die Herausforderungen? Wir haben damals noch unsere Energiedaten, also von den Energiezählern, teilweise hat es gar keine automatischen Aufzeichnungen gegeben, und wenn es welche gegeben hat, dann sind die maximal vielleicht in ein Excel-Tool oder so eingeflossen oder sie mussten noch vor Ort abgelesen werden von den Energiebeauftragten am Standort. Und da war natürlich das Problem, dass hier Fehleranfälligkeit war. Man hat nicht Live-Daten gehabt oder 15 Minuten oder Stundenwerte, sondern man hat das einmal täglich oder einmal wöchentlich abgelesen. Das heißt, man hat zwar einen Überblick gehabt über seinen Energieverbrauch, aber nicht jetzt genau, wie sich die Energielast oder die Energieverbräuche entwickeln am Standort. Und da war die Herausforderung, gemeinsam oder ein Tool zu finden, das, was diese Anforderungen entspricht. Wichtige Themen eben, dass es Live-Monitoring ist, live eben mit 15 Minuten oder mit Stundenwerte, damit man auch sofort reagieren kann, wenn es irgendwo in die falsche Richtung läuft. Und zweitens hat die Datenqualität absichert. Und das ist der erste Grundstein, wenn man ums Thema Energiemonitoring und Energiemanagement anspricht.
Okay. Und wie sah dann die Lösung von Vodafone dazu aus? Das heißt, was hat man dann genau am Ende gesehen in diesem Tool?
Das Tool von Vodafone hat eine ganz sehr einfache Oberfläche mit den sogenannten Widgets, das, was man sich vorstellen kann, als Energiediagramme. Mit ein paar Klicks bekommt man alle notwendigen Informationen, wie zum Beispiel den Lastgang im Werk oder von einer einzelnen Maschine oder auch eine Heatmap, wie verhält sich das Ganze über den Tag. Und es geht ziemlich einfach und erleichtert den Energiebeauftragten am Standort natürlich um einiges sein Leben oder seine Aufgaben im Thema Energie. Mhm. Aber wenn man will, kann man auch sehr tiefgehende Analysen mit dem Tool fahren. Aber in 95% der Anwendungsfälle reicht die einfache Oberfläche, und das war eines der Hauptkriterien, warum wir uns für Vodafone entschieden haben.
Das klingt nach einem Riesenpotenzial. Ich würde auch gleich nochmal genauer nachfragen. Kurze Verortung, zu dieser Zeit habt ihr aber noch nicht wirklich über private Netze oder Ähnliches gesprochen, oder? Wie kamt ihr dazu? Also im Endeffekt ging es ja darum, binde ich jetzt meine Sensorik alle per Kabel an oder gehe ich irgendwie in eine Mobilfunklösung? Oder wie seid ihr überhaupt zu diesem Thema dann gekommen?
Na, das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Anforderung, aber die sind dann natürlich... Wie man dann geschaut hat, welches Tool sich hier einsetzen lässt, geht es dann ja ziemlich schnell dann auf die Datenübertragung. Wie komme ich zu den Energiedaten? Muss man alles verkabeln? Oder kann man das über einen schöneren Weg, über Funktechnologie machen? Und was natürlich auch dann bei der Einführung so eines Tools und bei der Anbindung der ganzen Zähler erhebliche Erleichterung gehabt hat, indem man dann nicht alles verkabeln musste.
Jetzt würde ich im nächsten Schritt mal gerne verstehen, wie genau die einzelnen Zähler über den entsprechenden Connectivity Layer in die Cloud verbunden werden. Philipp, ich schaue da nochmal in deine Richtung. Kannst du mal diesen Weg beschreiben von der Automatisierungswelt in die Cloud sozusagen?
Ja, also grundsätzlich bei diesem Thema des Energiemonitoring-Systems ist es so, dass wir eine Voranalyse erstmal mit dem Kunden machen. Das heißt, wir haben so eine genannte Roadmap. Das beginnt immer mit dem Einführungscall. Da nehmen wir natürlich die Anforderungen des Kunden erstmal auf. Das können sein erstmal die Hallengröße, was soll gemessen werden, wie viele Zähler sind vorhanden. Also erstmal eine Ist-Aufnahme des Ganzen und dann beginnen wir zu definieren. Mieter und Sensoren, also wir fangen an in der Kette erst mit Mieter und Sensoren. Gehen dann rüber in den nächsten Block, das ist der Data Logger. Und dann gehen wir in den nächsten Block, das ist unsere IoT Global SIM-Karte, die demnach konfiguriert wird per Mobilfunk. Und der letzte Schritt wäre unsere Plattform, die wir zusammen mit unserem Partner, der Firma Hörburger, entwickeln. Und da dann letzten Endes die Daten dann angezeigt werden und ausgewertet können. Also das ist der Weg dahin, wirklich vom Sensor bis hin zum Portal. Beginnt aber am Anfang wirklich mit einer sehr intensiven und abgestimmten Vorab-Analyse mit dem Kunden.
Okay, verstehe. Jetzt Markus, du bist ja gerade schon so ein bisschen auf die Rolle des Energiebeauftragten vor Ort eingegangen. Ich würde jetzt nochmal gerne ein bisschen auf die Mehrwerte dieser Lösung eingehen. Mal ganz allgemein gefragt, was bringt euch denn jetzt genau dieses Energiemonitoring-System? Was für Probleme und Herausforderungen wurden dadurch gelöst und wie sieht die Lösung da bei euch aus?
Ja, ich fange einmal an damit, was ist eigentlich der entscheidende und der wesentliche Vorteil, wenn man ein Energiemonitoring-System im Einsatz hat, der ist, es bringt einen Transparenz und die Transparenz ist die Basis, um sich zu verbessern und das ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn man bei Energiemanagement spricht. Und ich vergleiche das immer ganz so gern wie bei einem Fahrzeug. Wenn man mit einem Fahrzeug unterwegs ist, hat man vor sich seinen Tacho, man sieht, wie schnell bin ich unterwegs, was habe ich für Drehzahl, wie schaut es mit meinem Tank aus, wie weit komme ich noch, also alle Informationen auf einen Blick, was ich brauche. Und das sollte man natürlich bei einem Energiemonitoring oder beim Energiemanagement auch haben. Wenn man jetzt der Tacho ausfällt beim Auto und es wäre alles finster, dann kann man sich vorstellen, dann ist man eigentlich, hat man einen Blindflug und ist blind unterwegs und so ist es auch beim Energiemanagement. Also Transparenz ist ein wesentlicher Vorteil eines Energiemonitoring-Systems. Und beim Mitarbeiter natürlich selbst, der hat dann die Transparenz, der muss sich nicht kümmern vorher, wie komme ich zu dieser Transparenz, weil das nimmt einen das Monitoring-Tool ab oder das System und kann sich dann auf den wesentlichen Teil vom Energiemanagement kümmern und das sind die Analysen und Potenzialfindungen.
Okay. Gibt es da eigentlich auch Vorteile, wenn ich jetzt mir mal die aktuelle Situation mit Covid-19 anschaue? Sind dann ja auch andere Auslastungen in den Werken. Gibt es da Vorteile? Könnt ihr euch das irgendwo von zu Hause auch anschauen? Oder wie seid ihr jetzt da in dieser Zeit umgegangen?
Also es funktioniert dadurch, dass in der Cloud ist, auch von zu Hause aus. Aber wir haben da speziell, weil du jetzt angesprochen hast, die Corona-Zeit, ein ganzer tolle Aktion zusammen mit Vodafone gehabt. Wir haben unseren Werken in Deutschland und in Österreich für 4 Monate das Tool kostenlos zur Verfügung gestellt und man hat die ganzen Daten von Energieversorger dort drinnen automatisiert, alle Lastgänge und alles dargestellt. Und was war das Ziel hinter dieser Aktion? Viele Werke oder fast die meisten Werke waren ja in einem Shutdown und wir haben da gesehen, dass die Grundlast trotzdem noch ziemlich hoch ist. Und das bedeutet natürlich, dass Anlagen im Betrieb waren, die nicht so, also in einer produktionsfreien Zeit nicht unbedingt vielleicht notwendig gewesen wären. Und mit dieser Aktion haben wir den Werken das Tool zur Verfügung gestellt und sie konnten sehen erstmal, wie verhält sich ihr Lastgang in der produktionsfreien Zeit, also im Stillstand, und haben mit dieser Analyse dann sogenannte Energy Walks bei uns durchgeführt. Das heißt, man ist durchs Werk gegangen in der produktionsfreien Zeit und hat kritisch hinterfragt, bei Anlagen, die in Betrieb sind, müssen die unbedingt in Betrieb sein oder können die ausgeschaltet werden? Und so kommt man natürlich ohne große Investkosten zu nicht so kleinen Einsparungen. Und da gibt es ein ganz interessantes Beispiel aus der Praxis. Ein Standort von uns hat immer so eine Grundlast am Wochenende zwischen 900 und 1000 kW jetzt beim Strom gehabt. Und durch diese Aktion, durch diese Begehungen vor Ort und mit der Analyse aus dem Energiemonitoring-System konnte diese Grundlast jetzt auf 400 kW gesenkt werden. Das sind also über 500 bis 600 kW Grundlast. Und wenn man das ein bisschen so hochrechnet und mit den Strompreisen, kommt man dabei auf eine Einsparung zwischen 170 bis 200.000 Euro pro Jahr und das nur durch kritisches Hinterfragen und Ausschalten von Anlagen.
Wusstet ihr das eigentlich schon direkt zu Beginn, wo ihr dieses Projekt gestartet habt, was da eigentlich für Potenzial dahinter steckt? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, es steht und fällt auch ein Stück weit mit der Transparenz über die Prozesse. Wie seid ihr da am Anfang des Projekts reingegangen? Also es ist ja auch häufig immer so die Frage Return on Invest dieser Projekte. Was vielleicht durch diese Datenaufnahme stelle ich vielleicht auch erst Korrelationen von Daten fest, die entsprechend noch weitere Potenziale öffnen oder neue Türen öffnen für Möglichkeiten. Wie seid ihr in dieses Projekt reingegangen?
Also erstens aus der Erfahrung heraus weiß man, dass am Wochenende oder in der produktionsfreien Zeit immer wieder Anlagen eingeschaltet sind, die jetzt nicht unbedingt notwendig sind. Deswegen ist ein Potenzial ist immer da. Also das wird nie gegen Null gehen. Es gibt genug Anlagen oder Maschinen, die müssen laufen aus produktionstechnischen Gründen, wenn dann die Produktion wieder losgeht. Aber aus der Erfahrung heraus weiß man, dass da immer Potenzial drinnen ist, und durch die Analyse des Lastgangs aller Werke zusammen hat man natürlich gesehen, wie hoch die Grundlast ist, und wenn der irgendwo bei 40% liegt zur Spitzenlast, was in der Produktionszeit ist, dann weiß man, da ist ein Potenzial, und das hat man dann so abgeschätzt. Es gibt so eine Faustformel, dass man sich 5-10% mit so einem Energiemonitoring-System, wenn man das einführt, einsparen kann, und mit denen haben wir mal hochgerechnet, und das war dann so die Erwartungshaltung aus dieser Aktion von allen Standorten.
Jo, das ist ja echt Wahnsinn, was ihr da am Ende habt rausziehen können an Potenzial. Und ich meine, klar, wie du schon sagst, man weiß sowas vielleicht auch ein Stück weit vorher. Man kennt die Anlagen, man kennt den Betrieb. Auch bei einer Einführung hat man natürlich gewisse Erwartungen. Aber dass man natürlich auch solche Insights jetzt in der Covid-19-Phase bei einem anderen Betrieb rauszieht, ist natürlich auch extrem spannend. Wenn ich jetzt nochmal den Schwenk vom Anfang aufnehme, wir hatten ja zum Thema private Netze gesprochen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, diese einzelnen Geräte, Energie, Zähler, wie auch immer, landen jetzt in der Cloud. Das sind ja unterschiedliche Standards, die da vorliegen. Rüdiger, ich schaue mal in deine Richtung. Wie sieht denn jetzt so ein Konzept mit einem privaten Netz aus? Kannst du da mal drauf eingehen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank, dass du die stellst, weil das ist tatsächlich auch etwas, was einzigartig ist bei einem Campusnetz oder bei einem Mobile Private Network. Wir können alle Technologien, die heute schon verfügbar sind, in so ein privates oder in ein Campusnetz, egal wie es gemanagt wird, integrieren. Das heißt, würde sich jetzt beispielsweise die Firma Magna entscheiden, hier jetzt ein Campusnetz aufzubauen, werden alle Devices, die Stromzähler, Durchflussmessgeräte, Überwachungsstationen, alles, was eben heute schon aufgebaut ist mit Narrowband IoT oder eben auch vielleicht sogar noch mit klassischem GSM oder UMTS oder LTE, würde man dann in dieses Campusnetz integrieren, weil, wie ich ja anfänglich auch schon sagte, jedes Device etwas Einzigartiges hat, und das ist die SIM-Karte. Das heißt, ich weiß ganz genau, was hat es für eine Rufnummer, was darf er nicht, was verbirgt sich für eine Technologie dahinter und so weiter. Das heißt, es ist hier ein seamless Übergang, den andere Technologien, egal ob es jetzt leitungsgebunden oder Radiotechnologien bieten, eben nicht können.
Ja. Okay, danke für die Ausführung. Markus, du hattest am Anfang gesagt, du hast ja jetzt verschiedene Standorte weltweit, die du betreust. Was ist denn jetzt so ein klassischer Projektablauf? Also wie sieht so eine Zusammenarbeit aus und was für Themen muss ich beachten, um so ein Projekt umsetzen zu können?
Also zur Zusammenarbeit kann ich sagen, Da ist die Basis bei uns eine transparente Projektstruktur, die wir aufgesetzt haben. Und das startet schon, wie Philipp Engern schon mal kurz erwähnt hat, dass wir eine komplette Projektstruktur aufgesetzt haben, wo jeder Standort von uns weiß, okay, wenn ich mich entscheide oder wenn ich nachdenke über ein Energiemonitoring-System, dann weiß ich genau, welche Schritte sind dazu notwendig. Und es startet schon beim ersten Gespräch vor Ort. Dauert ungefähr so einen halben Tag. Und da steckt man mal die ganzen Ziele ab und schaut, wie schaut die ganze Infrastruktur vor Ort schon aus. Und dann kommt das große Herzstück, bevor man überhaupt sowas einführt, das ist ein Messstellenkonzept. Und das ist auch zusammen ausgearbeitet worden, wie so etwas ausschauen soll bei Magna. Und somit ist es für jeden Standort dann gleich. Das heißt, profitiert ja jeder Standort schon davon, dass man nicht bei Null startet, sondern man startet schon bei 30%, wenn man mit dem Projekt beginnt. Und wir haben eine gemeinsame Preisliste über alle Tätigkeiten, über alle Services und über alle Hardware, die notwendig sind. Und das ist der nächste Vorteil, was ein Standort bei uns hat. Er muss auch hier nicht bei Null anfangen, sondern kann auf eine verhandelte Liste mit unserem Einkauf zurückgreifen, die schon vorher evaluiert worden ist. Und das funktioniert gleich hervorragend mit Vodafone. Wir ergänzen uns da, was das betrifft. Und das ist die Basis für unsere gute Zusammenarbeit, diese Projektstruktur.
Okay. Und was waren so die Erfolgsfaktoren für euch, dass ihr gesagt habt, wenn diese Themen eintreffen, dann wird dieses Projekt erfolgreich für uns? Hast du da mal so ein paar Beispiele, was diese Lösung auf jeden Fall mitbringen musste?
Also wie ich eingangs erwähnt habe, die Einfachheit, das ist ganz klar, wenn ich jetzt ein Tool einführe, das was so kompliziert ist, dass man nicht damit arbeiten mag, und dann ist es die erste Erwartungshaltung, dass es einfach ist. Und das war der erste Schritt, und natürlich, es muss anpassbar, erweiterbar und skalierbar sein, und mit anpassbar heißt es, es ist nicht jeder Standort bei uns natürlich gleich, es ist eigentlich jeder unterschiedlich. Hat aber ein gemeinsames oder soll ein gemeinsames Tool nutzen. Und da ist ganz wichtig, dass man auf die Anforderungen aus dem Werk eingeht und es dann auch umsetzt, ohne großen Aufwand. Und da war in diesem Anwendungsfall so, dass wir unsere unterschiedlichen Standorte haben, die haben ihre Aufzeichnungen jetzt auf Kostenstellenbasis als Beispiel, andere wieder auf Werk, also auf Hallenbasis, und da war die Erwartungshaltung, dass ein Tool alles kann und alle Anforderungen dahingehend abdeckt. Und natürlich, ein zweiter interessanter Punkt ist, dass es gerade in diesen Zeiten wie jetzt, wo es einiges an Förderungen in diese Richtung gibt, dass natürlich dieses Tool auch alle Anforderungen, die hier gestellt werden, erfüllen. Und das tut es, und da sind wir auch dabei, die Werke zu unterstützen. Wenn sie so ein Tool einführen wollen, haben wir auch einen genauen Ablauf aufgesetzt, wie das abläuft mit Förderanträgen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das ja im Endeffekt auch ja historisch gewachsen ist. Du hast ja gerade gesagt, vor allem die Infrastruktur ist da relevant. Ich glaube, das ist die Challenge, so ein Stück weit etwas Modulares zu finden, aber halt auch einen Standard zu etablieren, den man entsprechend in der Zukunft auch für andere Werke skalieren kann, denke ich mal, ne?
Genau, und da ist wieder das Messstellenkonzept ein wesentlicher Faktor da drinnen, dass dieses Messstellenkonzept wirklich auf den Standort hin zugeschnitten dann ist.
Zu diesem Messstellenkonzept, gab es da eigentlich spezifische Herausforderungen? Also ich meine, es ist ja auch beliebig komplex. Ich muss hier mir erstmal auch Gedanken machen, welche Daten brauche ich wann und wie. Gab es da Herausforderungen, vor denen ihr standet?
Ja, das sind zwei Herausforderungen. Das erste ist natürlich, wenn man mit so einem Energiemonitoring beginnt, es macht keinen Sinn, wenn man da losläuft und gleich 50, 100 oder 150 Zähler installiert und jeden kleinen Verbraucher misst, und da sollte man sich vorher gut überlegen, was will ich messen und was soll mir das für Informationen geben. Das ist einmal das Erste. Und deswegen ein Messstellenkonzept basierend auf den Energieverbrauch, Energieverhalten der Anlagen und was ist wirklich notwendig und wie will ich meine KPIs dann aufbauen. Und das Zweite ist, es gibt natürlich interne und externe Anforderungen. Wir haben interne ein Magna Factory Konzept, MAFACT, und da ist Energie ein wesentlicher Part darin. Da gibt es Anforderungen drinnen, und mit so einem Tool kann man die ziemlich einfach erfüllen, indem man die Überwachung der Anlagen oder der das Verhalten der Anlagen hier monitort und seine Auswertungen hier auf Knopfdruck erhält. Und die zweite Anforderung, die was von extern kommt, dann ist im ISO 50001. Viele unserer Werke sind ISO 50001 zertifiziert und hier gibt es auch wesentliche Anforderungen heraus, die dann mit so einem Tool unterstützt werden oder überhaupt erfüllen.
Ja, Philipp, hast du hier noch was zu ergänzen von eurer Seite zum Vorgehen?
Zu dem Messstellenkonzept, das basiert auch auf unserem Ablaufplan. Also wie Markus auch schon gesagt hat, also wir schaffen halt genau am Anfang eine klare Zielstellung des Ganzen. Also wie viel Gesamtverbräuche sind dort drin, wie viele Kostenstellen werden aufgenommen, wie viele Messstellen und wie viele Datenpunkte werden erfasst, sodass man dann einfach einen sauberen Strukturplan hat. Den bekommt auch der Kunde von uns und das ist halt Basis des Messstellenkonzepts, was wir mit dem Kunden zusammen machen.
Ja, hatte Markus ja eben auch schon angesprochen, dass es eben wirklich von einem konkreten Problem ausgehend gesehen wird und dann sozusagen Schritt für Schritt in die Umsetzung geht. Wenn ich jetzt mal auf den applikativen Teil schaue, da haben wir jetzt bislang noch recht wenig drüber gesprochen, also die Software. Brauche ich ja vielleicht auch ein Stück weit Kompetenzen, die ich von extern dazu hole. Wie sieht denn da euer Partnermanagement aus? Also war da noch ein externer Partner mit involviert oder habt ihr das alles in-house umgesetzt oder wie funktioniert das an der Stelle?
Also unser Partner- und Ökosystem ist auch eine sehr, sehr wichtige Säule, wenn es darum geht, halt sehr kundenindividuelle Anforderungen zu realisieren. Denn das Hauptziel, mit dem wir immer konfrontiert werden, ist, wie gelingt halt die digitale Vernetzung von Komponenten? Und da stoßen halt dann oft auch die Kunden auf ein Dilemma, weil wenig Kapazität da ist. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt und dann greift man dementsprechend auf einen externen Partner. Und den haben wir auch bei uns und das ist die Vodafone Company Groundcentrix, die sich für so Themen beschäftigt wie Embedded Services, Data Science, Aufbau skalierender Backends oder auch die App-Entwicklung. Und deswegen ist dieser Part, um den Unternehmen das zu erleichtern und schnell in den Markt zu kommen, Time to Market, ein wesentlicher Punkt, dann auf den Partner zu greifen. Und wir machen es dann dementsprechend auch, dass wir dann die Groundcentrix hinzuziehen.
Okay, verstanden. Markus, nochmal eine Frage an dich. Ich frage ja immer so ein bisschen Tipps und Tricks, die man auch den Hörern mitgeben kann, die vielleicht in einer ähnlichen Situation gerade sind. Hast du da Themen, wo du sagst, das würdest du gerne auch anderen mitgeben, so Learnings aus der Praxis, die du persönlich mitgenommen hast? Hast du da ein Beispiel?
Also ich würde den Tipp geben, wenn wir vorher gesprochen haben, für den Energieverbrauch in der produktionsfreien Zeit. Hier ist ganz klar ein Tipp, hinzuschauen, welche Anlagen sind im Betrieb, müssen die in Betrieb sein. Und wenn man so den Spruch immer hört, ist schon immer so gewesen, dort noch genauer hinzuhören und hinzuschauen und alles kritisch zu hinterfragen und zu prüfen, ist das alles notwendig, weil hier wirklich ein großes Potenzial drinnen liegt beim Energiemanagement. Aber die Basis ist natürlich dann davor, dass man schaut, dass man eine Transparenz über seinen Energieverbrauch hat.
Okay, vielen lieben Dank für die Einschätzung. Rüdiger, hast du noch Ergänzungen oder auch Empfehlungen aus deiner Richtung, private Netze, 5G etc.?
Als Tipp, 5G findet bereits heute statt. Es gibt verschiedenste Lösungen, auch von uns, von Vodafone, um einfache Tests durchzuführen. Ich glaube, hier zu warten, bis es komplett durchentwickelt wird, wäre schade und man würde viel Zeit verlieren. Man kann auch heute schon die ersten Schritte machen. Wie gesagt, Campusnetze, mobile, private Netze existieren heute bereits basierend auf LTE mit allen darunter gelagerten Technologien, Narrowband, CAT-M etc. Und als Tipp wirklich, und das ist auch überschaubar von den Investitionen, schon heute die ersten Schritte zu gehen, weil 5G wird die nächsten Jahre kommen. Wir werden hier hochautomatisiertes Fahren erleben. Wir werden hier ganz andere Anwendungen im öffentlichen Netz, aber eben auch im privaten Netz erleben. Und damit als Tipp wirklich schon heute damit zu starten, mit den Möglichkeiten, die eben da sind, basierend auf LTE und dann in der Weiterentwicklung.
Ja, perfekt. Das wollte ich nämlich sowieso gerade fragen. Jetzt hast du es auch schon vorweggenommen. So nach dem Motto 5G, gibt es das überhaupt schon? Nee, perfekt. Vielen lieben Dank für auch deine Einschätzung an der Stelle. Philipp, hast du noch was zu ergänzen? Was glaubst du, was kommt in der Zukunft auch noch auf uns zu? Hast du da Insights aus deinem Bereich?
Ich sehe, also das ist meine persönliche Meinung und das ist auch jetzt schon, was wir forschungsseitig betreiben, ist die Evolution der SIM-Karte. Also wir kennen ja die Standard-Plastik-SIM-Karte oder auch die robuste SIM-Karte. Dann kennen wir die eSIM und es kommt jetzt so ein neues Feld, das ist die Integrated SIM, die iSIM bei uns. Also im Gegensatz zu der herkömmlichen SIM-Karte, die man ins Gerät einlegt, ist halt diese iSIM in den Prozessor selbst integriert und es ist ein Teil des Chipsatzes. Und das ist halt eine riesige Innovation für uns, weil man da auch Kosten einspart beim Verbrauch und ja, du kannst alles vernetzen. Also die eSIM haben wir auch schon bei einem Großkunden etabliert, das ist die Firma Bayer, die damit die Supply Chain dementsprechend optimiert hat. Das muss man sich so vorstellen, das ist ein Smart Label, das auf der Verpackung verwendet wird, um dann zu schauen, in Lagerhallen, ist es dort zu kalt, beschädigt es dann demnach das Gut und dann können auch Alarme ausgelöst werden. Also dann weiß man ganz genau, okay, diese Charge raus aus der Fabrik. Und das funktioniert sehr gut mit dieser Technologie, mit der iSIM, weil sie direkt aufs Label integriert ist.
Okay, perfekt. Ja, ich glaube, wir können da wahrscheinlich jetzt auch noch eine Stunde weiter drüber sprechen. Es ist wirklich ein wahnsinnig spannendes Thema, sehr, sehr zukunftsorientiert. Und genau, vielen Dank auch für die Einblicke in dieses Projekt mit Magna. Ich denke mal, das wird sich ja auch entsprechend weiter ausbauen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, man hat gut verstanden, auch nochmal rückblickend auf dieses Beispiel, Rüdiger, was du am Anfang genannt hattest mit Ego, wie ein privates Netz funktioniert, die Relevanz des Themas. Und jetzt aber auch den Schwenk zum Ende hin mit dem Thema 5G. Wirklich richtig, richtig coole Folge. Vielen Dank an die Runde. Und ja, ich denke, wir bleiben in Kontakt. Ich verlinke eure Kontakte entsprechend auch in den Shownotes. Man kann den Use Case bei uns auf iotusecase.com auch nochmal nachlesen. Und ja, zum Ende bleibt mir nur zu sagen, danke. Vielen Dank an die Runde.
Ich habe zu danken. Danke, Martin.
Sehr Dankeschön. Gerne, sehr gerne. Und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis dahin, danke. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
So, schön, dass ihr wieder mit dabei wart oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Folgt gerne dem Podcast, wenn ihr entsprechend Mehrwert daraus gezogen habt für euch. Alle Use Cases, die wir besprochen haben, findet ihr auf iotusecase.com. Verlinke ich entsprechend in den Shownotes und gebt mir auch sehr gern Feedback, weil im Podcast-Format bekommt man ja immer nicht direkt vom Publikum Feedback. Also wenn was aufgefallen ist, Verbesserungsvorschläge sind, wie auch immer, schickt mir gerne diese direkt über LinkedIn, addet mich und schreibt mir oder ich verlinke auch ein SurveyMonkey-Tool, also so ein Umfragetool, wo ihr auch so ein paar Themen einfügen könnt. Das landet dann auch direkt bei mir und beim Team. Und dann schauen wir, dass wir das entsprechend einpflegen und umsetzen können. Wenn ihr Fragen rund um Partner, Use Cases, Lösungen habt, könnt ihr euch auch direkt an uns wenden. Wir haben mittlerweile ganz gut Erfahrungen gesammelt und teilen diese natürlich auch und stellen auch gerne den Kontakt zum Erfahrungsaustausch zu unseren Partnern her. Und falls wir uns nicht mehr hören, dann bis zur nächsten Woche. Eure Gastgeberin Madeleine Mikkeleit.